Da wurde ich von Headhunter angesprochen. Es ging um eine Stelle als Geschäftsführerin. Und dann war ich tatsächlich in der finalen Runde. Und dann haben die das genau als Grund angegeben. Die haben gesagt, für so eine verantwortungsvolle Position, da wäre es schon besser gewesen, wenn die 5 Jahre älter wären. Da habe ich gesagt, vielleicht hat die 42-jährige Irene keinen Bock mehr drauf. Und da merkt man wirklich, wie absurd das Ganze eigentlich ist mit dem Alter. Ne? Genauso auch andere, die 50 sind, wo auch das Alter als Ausschlusskriterium gegolten hat.
Das heutige Gespräch stieß mich auf ein Kuriosum, das wir eigentlich überall in deutschen Unternehmen finden. Fast alle klagen über Fachkräftemangel. Viele klagen darüber, dass viele Mitarbeitende demnächst in Rente gehen. Aber wenn es dann darum geht, einen Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin über 50 einen Job anzubieten, dann wird es auf einmal still. Ebenso, wenn es darum geht, spezielle Weiterbildungsprogramme für diese Generation aufzulegen. Umgekehrt nehmen viele Unternehmen gerne junge Mitarbeiter, aber Berufserfahrung sollten sie bitte haben und vielleicht auch nicht zu viel eigenen Kopf. Stichwort Generation Z und deren angeblich fragwürdige Arbeitsmoral. Wie konnten wir da hinkommen, dass der ideale Arbeitnehmer eigentlich nur zwischen 30 und 45 Jahren vielleicht existiert? Und vor allem, wie finden wir einen Weg da raus? Was können Unternehmen tun, um Mitarbeitende nach ihrem Potenzial zu entwickeln und nicht nach ihrem Alter? Meine heutige Gästin hat da so einige Einfälle und ich möchte Ihnen diese Folge deswegen wirklich ans Herz legen.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit meiner Gästin. Sie ist promovierte Wirtschaftsingenieurin und hat lange für Unternehmen wie BMW, Deloitte und Siemens gearbeitet. Heute ist sie Beraterin, Multi-Beirätin, Dozentin und Autorin. Mit ihrer Social-Media-Impact-Initiative Joint Generations setzt sie sich für das Miteinander über Generationen hinweg ein und genau darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt. Ganz frisch erschienen. Ich freue mich deswegen auf Dr. Irene Kilubi. Herzlich willkommen.
Hallo.
Irene, schön, dass du da bist und lass uns direkt einsteigen. Ich würde gerne mal von dir persönlich hören, gab es eine Situation, wo du in den letzten Monaten oder Jahren das Gefühl hattest, okay, du wurdest aufgrund deines Alters diskriminiert?
Oh, das ist öfters vorgekommen, ne? Also ich merke immer mehr, dass man immer im falschen Alter ist. Als ich Mitte 20 war, ins Berufsleben eingestiegen bin, da habe ich immer gehört, ja, du bist ja noch jung und dynamisch und du denkst noch, du kannst die Welt verändern und du hast ja noch ach so viel Spaß an der Arbeit, aber in ein paar Jahren wird sich das ändern. Und ich fand es mal schade, dass alles irgendwie mein Engagement, meine Motivation immer mit meinem Alter in Zusammenhang gebracht wurde. Dann gab es auch noch mal eine andere Situation, da wurde ich angefragt als Speakerin. Und da war ich Mitte 30 und dann sollte ich ein Formular ausfüllen, wo ich mein Geburtsdatum angeben sollte. Und dann haben die zu mir gesagt, oh, wir können sie jetzt doch nicht buchen, weil wir müssen oder wollen dieses Jahr Jüngeren eine Bühne bieten. Und dann dachte ich mir, was hat sich jetzt geändert? Ich bin die gleiche Person mit den gleichen Kompetenzen, nur weil da jetzt eine andere Zahl da steht, hat sich doch eigentlich nichts geändert. Ja, und letztes Jahr auch. Da wurde ich von einem Headhunter angesprochen. Es ging um eine Stelle als Geschäftsführerin für eine globale Stiftung. Und da stand schon in der Stellenbeschreibung, das sollte am besten eine Frau sein, um die 45 rum. Und dann habe ich gesagt, ja, zu dem Zeitpunkt, da war ich noch 37, habe ich gesagt, ja, Sie wissen schon, dass ich erst in Anführungsstrichen 37 bin, ob das jetzt ein Ausschlusskriterium ist. Und dann haben die gesagt, ja, für die Position schon, also, das lassen wir erstmal außen vor. Und dann war ich tatsächlich in der finalen Runde und dann haben die das genau als Grund angegeben. Die haben gesagt, für so eine verantwortungsvolle Position, da ist es schon besser, also wäre schon besser gewesen, wenn die 5 Jahre älter wären. Da habe ich gesagt, vielleicht hat die 42-jährige Irene keinen Bock mehr drauf, dann in 5 Jahren, wer weiß, ne? Und da merkt man wirklich, wie absurd das Ganze eigentlich ist mit dem Alter, ne?
Das hört man tatsächlich öfter. War das dann auch diese letzte Erfahrung, von der du gerade erzählt hast, war das dann auch der Auslöser zu sagen, okay, das Thema ist scheinbar so groß und ich kriege davon so viel mit, dass ich darüber ein Buch schreibe, beziehungsweise vorher hast du ja schon die Social Impact Kampagne gestartet?
Mhm. Ja, das ist wirklich die Summe aus ganz, ganz vielen Begebenheiten, Situationen, Kontexten. Es geht darum, dass ich irgendwie eine Situation erfahren habe, die mich frustriert, verärgert, enttäuscht hat, die wirklich auf das Alter bezogen wurde, ne? Also ich sag's mal ganz salopp, wo es um Altersdiskriminierung einfach ging. Ja, dass ich irgendwie als zu jung oder zu alt für etwas empfunden wurde. Da bin ich nach Hause gegangen, habe mir angeschaut, wie ist denn eigentlich der Stand der Wissenschaft zu dem Thema. Der nächste Schritt war dann, dass ich Expertinnen an Bord geholt habe. Ich habe über 60 Expertinnen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien interviewt, dazu befragt. Das ist unglaublich, also da war selbst ich teilweise erschrocken. Und das Schöne an dem Buch ist auch noch, dass es ein Actionbuch ist, weil ich finde, wir reden zu viel und kommen zu wenig in Aktion. Und da wird jede Person eingeladen, am Ende eines jeden Kapitels selbst zu reflektieren über die Situation und das nennt sich auch das Generationentraining, eine eigene Übung durchzuführen. Und am Ende kommt noch so eine Call to Action, ja, dass die Leute wirklich in Aktion treten können.
Was ich ganz spannend fand und ganz schön, wenn über Altersdiskriminierung gesprochen wird, dann denkt man eigentlich immer nach oben, ne? Dann denkt man so, die über 50, die über 60. In dem Buch geht es aber auch ganz oft darum, wie jüngere Menschen altersdiskriminiert werden. Deswegen gucken wir uns beides mal an, weil es ist ja eine andere Art von Diskriminierung sozusagen. Was sind die größten Vorurteile, die du aufgedeckt hast, wenn es um jüngere Mitarbeitende geht?
Ja, der Klassiker tatsächlich, ne? Sie sind faul, illoyal, haben viel zu hohe, das ist wirklich das, was am häufigsten vorkommt, viel zu hohe Erwartungshaltungen, viel zu hohe Ansprüche. Sie haben noch keine Ahnung vom Arbeitsleben, aber führen sich so auf, als würden sie es tun. Ja, also per se wird immer auch dieses mangelnde Erfahrung in den Vordergrund gestellt, die man natürlich als junge Person nicht haben kann, aber dafür vielleicht andere Qualitäten. Ich kann mich noch erinnern, eine Situation, da hat sich ein Recruiter richtig emotional aufgeregt. Er hat gesagt, ich habe es so satt mit dieser jungen Generation, vor allen Dingen diese Gen Z, die geht mir tierisch auf den Senkel, der ist wirklich emotional geworden. Weil der so, die sitzen da schon im Jobinterview, führen sich auf. Die erste Frage, die sie stellen, ist, gibt es bei Ihnen Sabbatical und ich will am Wochenende nicht arbeiten, ich will pünktlich am Abend, weil ich Tennis spielen gehe, weil ich mit Freunden treffen will, etc. Und weil der so, die sollen jetzt mal arbeiten. Und das war in einem Rahmen eines Workshops und tatsächlich haben ihm nochmal schätzungsweise 2/3 zugestimmt. So nochmal, endlich spricht das mal aus. Also es war schon überraschend erschreckend, halt so wahrzunehmen, dass es doch so krass ist.
Das sind die Jungen und das wird ja auch gerade groß durch die Presse getrieben, dieses ganze Thema Gen Z. Was sind es bei den älteren Mitarbeitenden? Was bekommen die öfter zu hören?
Auch wieder der Klassiker, dass sie nicht so gut mit Digitalisierung können, mit neuen Technologien, dass sie nicht agil sind, nicht dynamisch, wenig flexibel, in ihrer Komfortzone verharren, nicht offen gegenüber neuen Methoden, Technologien, Perspektiven, Ansichtsweisen. Also so das, was am häufigsten kommt, ist dieses mangelnde Offenheit und Unbeweglichkeit. Das höre ich sehr, sehr oft. Ja, und grundsätzlich auch, dass man ihnen gewisse Kompetenzen abspricht oder viel schlimmer noch sogar abspricht, überhaupt die Fähigkeit zu haben oder die Lernbereitschaft zu haben, sich Kompetenzen anzueignen, was ja richtig traurig ist. Ja, stell dir mal vor, man sagt dir mit 50, du, Jessica, nur weil du 50 bist, du, ich glaube, das kriegst du nicht mehr hin.
Hast du das Gefühl, eine Gruppe wird mehr oder häufiger diskriminiert? Oder ist in Anführungsstrichen beides gleich schlimm und beides gleich weit verbreitet?
Ja, also du sagst tatsächlich, es ist beides gleich schlimm, ja, weil Diskriminierung ist Diskriminierung. Und da möchte ich mich echt nicht positionieren, aber tatsächlich, ich bin da ein bisschen auf den Grund gegangen, dass Forschung natürlich zeigt, dass tendenziell doch Ältere stärker diskriminiert werden. Warum? Weil ihnen dann mehr Grenzen gesetzt werden. Und man kann natürlich von der Logik her einfach sagen, jemand, der jung ist, der hat ja noch das Leben, noch mehr Leben vor sich als jemand, der, weiß nicht, 60, 70 ist. Ja, also der hat dann per se nochmal Möglichkeiten, irgendwas zu ändern, während hingegen vielleicht jemanden, gerade in der Arbeitswelt, wo man ab 50 schon als alt gilt, gewisse Grenzen gesetzt werden. Es ist de facto so, dass ein Mensch, der sich mit 50 plus bewirbt, es einfach schwieriger hat als jemand, der Mitte 30 ist, sich auf dem Arbeitsmarkt bewirbt.
Tatsächlich in allen Bereichen, aber speziell in der Wirtschaft kann man sich's ja eigentlich kaum erlauben. Das macht's ja auch eigentlich so kurios, wenn man darüber nachdenkt. Denn deine Nachforschung oder die Studien, die du dir angeguckt hast, haben auch bewiesen, es ist eigentlich nichts dran. Ganz im Gegenteil. Was hast du gefunden? Sind multigenerationale Teams sogar erfolgreicher? Was wäre der Vorteil, wenn man diese Rollen endlich aufbricht oder diese Vorurteile?
Absolut. Also es ist, also soll sich mal jemand bei mir melden, wenn er eine Studie findet, die das Gegenteilige behauptet, aber sämtliche Studien, die Uni Bremen hat in der Richtung sehr viel geforscht, auch international an der Stanford University, an der New York University wurde geforscht. Das Demografienetzwerk Deutschland erhebt ganz, ganz viele Studien. Die bestätigen alle immer zu über 2/3, dass multigenerationale Teams insgesamt kreativer, produktiver, innovationsfähiger sind. Ja? Und das ist noch nicht mal das Problem, dass man nicht irgendwie diesen Mehrwert erkennt. Nur man setzt das nicht in der Praxis um. Die wissen nicht, wie sie es angehen sollen. Und du hast es angesprochen, wir haben hier demografischen Wandel, wir haben nochmal auch den Fachkräftemangel. Und beides in Kombination macht es natürlich erschwerend, wenn wir uns den Arbeitsmarkt der Zukunft angucken.
Und dann kommen wir nämlich in genau den Bereich, den du ja auch anregen möchtest mit deinem Buch, nämlich wie kommen wir wirklich ins Handeln. Wenn du Unternehmen berätst und sagst, hey, schaut euch das mal an, im besten Fall sind eure Teams durchmischt, multigenerational. Wie kann man dann die Zusammenarbeit fördern? Wie kann man alle Seiten darauf vorbereiten?
Und das ist halt immer das Spannende, ne? Oftmals treten Unternehmen an uns heran und sagen, was sollen wir tun? Oder wir haben gehört, das Unternehmen macht es so und so, wird das auch passen? Dann sage ich immer, was ist denn jetzt konkret Ihre Herausforderung? Ja, also die Anwendungsfälle sind immer ganz, ganz unterschiedlich. Da müssen wir uns immer den gesamten, ich nenne das Employee Lifecycle Journey angucken. Das Traurige ist, die meisten Unternehmen gucken sich wirklich nur beide Enden an. Einmal den Anfang, das Thema Recruiting, so ein bisschen Onboarding und dann halt so ein bisschen Offboarding. Und das wird auch immer nur so rudimentär angefasst. So, ich sage aber, gucken sich mal den gesamten Cycle an. Da gibt es noch viel, viel mehr. Die ganze Entwicklung eines Mitarbeitenden über Laufzeit. Ja, da gibt es so Themen wie Karriereentwicklung, Weiterentwicklung, Weiterbildungsmaßnahmen. So. Und wenn wir uns das Thema Recruiting angucken, da sage ich ganz klar, schauen Sie sich doch bitte Ihre Stellenbeschreibung an, schauen Sie sich die Kanäle an, die Sie bedienen, um Ihre potenziellen Mitarbeitenden zu rekrutieren. Schauen Sie sich immer mal wieder Ihre Beurteilungs- und Einstellungskriterien an und hinterfragen Sie diese. Ja, weil das ist enorm wichtig. Nur so kann ich sicherstellen, dass ich auch schon per se altersgemischt einstelle. Ja, und verhindere sogenannte bewusste oder unbewusste Vorurteile, zum Beispiel gegenüber älteren Mitarbeitenden. Ja, also da appelliere ich wirklich an die Unternehmen, sich wirklich verschiedene Arbeitsbereiche anzugucken, wo Altersdiskriminierung stattfinden könnte und da gewisse Parameter und Kriterien dafür zu entwickeln, um diese anzugehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es auch noch diverse andere Beispiele, ja.
Multigenerationales Führen aus meiner eigenen Erfahrung ist ja auch einfach manchmal schwierig, weil man ja vielleicht einen kuriosen Respekt hat. Also ich war irgendwie Anfang 30, da habe ich einen neuen Mitarbeitenden bekommen, der war fast 50. Und habe erstmal so gedacht, so, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Was ja völlig bescheuert ist, weil das würde ja bedeuten, alle Leute in meinem Team müssen per se immer jünger sein als ich. Macht schon mal gar keinen Sinn. Aber wie geht man damit um? Wie kann man dem überhaupt vorbeugen, dass eine Führungskraft auch weiß, wie mache ich das, wenn manche in meinem Team einfach einen Altersunterschied von 20, 30 Jahren haben?
Du sprichst es an. Warum kommt es eigentlich zu Generationenkonflikt? Das ist Angst in beide Richtungen und das darf man nie außer Acht lassen. Eine junge Person hat Angst, überhaupt nicht ernst genommen zu werden. Ja, also darf ich mich mal frei äußern? Hören die mir überhaupt zu? Werde ich ernst genommen? Und eine ältere Person hat Angst, übervorteilt zu werden, hat irgendwie Angst, ausgegrenzt zu werden. Gerade, das erlebe ich gerade in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, was innovative Projekte anbelangt. Ne? Die sagen, oh, die ganz coolen Projekte, da würde ich auch gerne mitmachen, aber ich habe gar keine Möglichkeit oder gar nicht die Chance dazu. Und ich finde immer, Führungskräfte haben natürlich immer so ein Päckchen zu tragen, weil die sind wirklich das Bindeglied zwischen den verschiedenen Generationen. Wir wollen alle gewertschätzt werden, gehört und gesehen werden und uns aktiv einbringen. Und was sehr spannend war, für mich ein totaler Augenöffner, es haben wirklich Studien ergeben, das aller Wichtigste für Mitarbeitende in einem Unternehmen ist nicht Work-Life-Balance, tolles Gehalt, auch Parameter, Kriterien, die auch da reinschwingen. Tatsächlich, wenn ein Mitarbeitende das Gefühl hat, Mehrwert zu erbringen, dann ist er am Arbeitsplatz am glücklichsten. Und das ist doch das Genialste, was es gibt. Ja, eine Win-Win-Situation. Und das macht auch keiner. Ich so, haben Sie mal Ihre Mitarbeitenden gefragt, ob sie das Gefühl haben, in dem Job, in der Tätigkeit, die sie ausüben, dass sie Mehrwert erbringen? Wenn sie Nein sagen, dann müsste sie sich fragen, ja gut, was müssen denn für Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit du das Gefühl hast, dass du dich aktiv einbringen kannst? Und da wären wir wieder bei der Generation 50+. Wenn ich ihr gegenüber so auftrete, sage, ich habe dich sowieso schon verloren, ich behandle dich so, als ob du ohnehin schon morgen in Rente gehst, wobei das da total paradox ist, 15 Jahre, das ist noch so viel, ein 30-Jähriger kann nach 2 Jahren wieder weg sein. Ja? Oder ich ihm so gegenüber trete und sage, du bist noch total wertvoll, wir sehen dich, wir schätzen dich, sag uns, was du machen möchtest, du kriegst die coolsten Projekte, du kriegst die nötigen Ressourcen, du kannst auch fragen, denk da nicht, dass du blöd bist und weil du 50 bist, du müsstest das nur besser wissen, etc. Dann haben wir da eine ganz andere Unternehmenskultur geschaffen, wo sich wirklich verschiedene Generationen wohlfühlen können.
Ich denke, speziell dein letzter Punkt, das sollte man definitiv mitdenken. Ich weiß, es gibt immer viele Nachwuchsprogramme sozusagen für die jungen High Potentials. Wo sind die Programme sozusagen auch für die ganzen anderen Potentials, die so im Unternehmen sind? Sieht man eher selten. Da ist noch ein langer Weg vor uns. Unsere Zeit läuft uns schon davon. Aber was ist so ein kleiner Anstoß, den du mitgeben möchtest unseren Hörern?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Das ist tatsächlich der Aspekt Mindset. Wir können als Einzelperson nie das System, die Strukturen ändern. Aber wir können selber unsere Einstellung zu uns selber, was unser Alter anbelangt, ändern und uns nicht das, was uns unsere Gesellschaft vorgibt, aufbürden lassen, sondern einfach sagen, ich bin noch kompetent, ich habe die Fähigkeiten, die ich brauche und ich bewerbe mich trotzdem.
Und ich glaube, deine Message, die sollten wir alle mitnehmen, denn das steht uns ja allen bevor, nicht wahr? Wir werden alle älter, wir werden alle damit mal zu tun haben. Deswegen wäre es ja schön, dass wir bis dahin schon ein ganzes Stück weiter sind. Irene, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und genau, viel Erfolg mit dem Buch.
Vielen, vielen Dank.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.